Am 6. Dezember hat genau diese Runde hier, Yannick Sorgas von der Rheinischen Post und ich, wir haben eine Sendung aufgenommen zu Borussia Mönchengladbach, die den Titel trug, das neue Gesicht der Borussia. Vielleicht lagen wir dann doch ein bisschen daneben oder es hat sich mehr vom alten Gesicht wieder durchgedrückt. Das wollen wir jetzt klären hier im Rasenfunk. Jetzt geht's los.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Natürlich hat das die gelb-rote Karte das Panorama komplett verändert und ja, hatten in den letzten 30 Minuten die ein oder andere gute Situation, auch die Möglichkeit, eventuell ein Tor zu erzielen. Aber insgesamt hat uns vor allem in der Phase ein bisschen Energie, ein bisschen Cleverness, ein bisschen technische Intensität gefehlt, um den tiefen Block auch zu bespielen und mehr Situationen auch rauszuspielen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, das ist natürlich doof, wenn einem am 29. Spieltag bei einer 40-minütigen Überzahl die Energie fehlt und die, Zitat, technische Intensität, um einen Gegner in Unterzahl zu bespielen. Yannick, schön, dass du da bist. Hi.
Ja, hallo Max.
Ich hoffe, dir fehlt nicht die Energie für diese Sendung.
Nein, ich hab Energie. Als ich in die Folge aus dem Dezember reingehört habe, habe ich gemerkt, dass ich auch schwer erkältet war. Und das ist jetzt nicht der Fall und ich bin fit.
Ah, sehr gut. Ich dachte schon, du wolltest jetzt dann damit überleiten zu. Und nur deshalb konnte ich damals so positiv über Borussia Mönchengladbach sprechen.
Nee, mein Zustand hätte eher dazu eingeladen, negativer zu reden. Also das war, da musste ich gegen ankämpfen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe genau aus diesem Grund jetzt nochmal die identische Kombination gewählt, also nicht einen der vielen anderen Gladbach-Experten oder Expertinnen eingeladen, weil ich mir dachte, das ist jetzt dann doch interessant, dass wir beide relativ positiv waren bei Borussia Mönchengladbach. Wenn man sich die Folge aber anhört, wir beide haben es nochmal getan, merkt man, okay, so über den grünen Klee haben wir Gladbach nicht gelobt, aber was wir beide gemeint haben festzustellen, war etwas, was Daniel Farke fast überbetont hat, nämlich eine Resilienz, eben dass es jetzt neue Spieler gibt, die auch mal gegen Widerstände sich auflehnen. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das hat man jetzt leider in den jüngeren Wochen, in den letzten Wochen gar nicht mehr so gesehen?
Ja, auf jeden Fall hat man das nicht gesehen. Du hast es ja eingeleitet mit der Frage, ob es jetzt das alte Gesicht ist, ob das neue ein neues ist, aber kein gutes. Ja, es ist in allen Belangen sehr vielschichtig. Ich glaube, das werden wir wahrscheinlich dann auch wie gewohnt ausführlich aufdröseln. Es ist jetzt auch nicht das eine Thema, das sich verschlechtert hat, nicht der eine Punkt, der sich verändert hat. Es ist ja auch nicht so, dass irgendwie alles wieder weg ist, sondern vielleicht ist es auch eher eine Stagnation in der Entwicklung. Es ist nicht so weitergegangen, wie wir vermutet hätten damals im Dezember, weil wir einfach, ne, wir haben einfach auf die Zeit von August bis Dezember geschaut und haben gedacht, okay, wenn es so weitergeht, dann wird es sich wohl so oder so entwickeln. Ja, also es ist die Frage, welche Überschrift wir jetzt am Ende finden, welches Gesicht es ist, aber es ist auf jeden Fall kein gutes seit unserer letzten Aufnahme.
Und wie bedrohlich schätzt du die Lage für Borussia Mönchengladbach ein? Also 31 Punkte sind es, Tabellenplatz 11. Tabellenplatz 11 klingt besser als die 31 Punkte zu diesem Zeitpunkt der Saison. 5 Punkte Vorsprung sind es auf Mainz nur 5. Aber wenn man sich anguckt, was da gerade für eine Dynamik reinzukommen scheint in den Abstiegskampf, könnte das ja auch nochmal eng werden für die Borussia.
Ja, auf jeden Fall. Platz 11 ist aber meines Erachtens sehr wichtig, weil er ja klar macht, da sind noch Teams dazwischen, die vielleicht, also nicht nur vielleicht, sondern tabellarisch gesehen auf jeden Fall, noch ärmer dran sind. Ich habe so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass irgendwer einfach vergessen wird, noch ein Spiel zu gewinnen von diesen Mannschaften.
Ja.
Oder es einfach nicht schaffen wird, was qualitativ dann auch nicht überraschend wäre. Bei so einigen, also wenn ich jetzt den VfL Bochum nehme, den sehe ich auf jeden Fall bedrohter. Ich sehe den VfL Wolfsburg aufgrund dieses Punkteabstands bedrohter. Das war einfach ein Sieg in Wolfsburg vor anderthalb Wochen, der womöglich der entscheidende war für Gladbach. Aber wo ich mir sicher bin, dass diese Gesamtkonstellation auf jeden Fall dafür sorgen wird, dass Gladbach sich erst sehr spät retten wird, de facto. Und da könnte es eben nochmal spannend werden, wenn die Mannschaft wirklich so am 33. Spieltag auch nochmal den Druck hat, punkten zu müssen, wie das ausgeht. Das werden wir dann erst erfahren, aber sie hat auf jeden Fall viele Hinweise dargelassen, dass das kompliziert werden könnte.
Ja, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, sie schaffen es dann nicht zu punkten oder nicht dreifach zu punkten, aber weil irgendjemand aus dem Rängen hinter ihnen es auch nicht schafft,
ja,
ist es dann damit durch. Wie würdest du denn dann, also das ist quasi die tabellarische Situation, wie würdest du denn die Stimmung bei der Borussia beschreiben? Denn wir waren damals nicht komplett alleine, als wir positiver waren. Also es war lustigerweise auch direkt nach einem Spiel gegen den VfL Wolfsburg, also man hat jetzt schon zweimal wichtige Siege gegen Wolfsburg eingefahren, die aber vielleicht auch beide Male trügerisch sein konnten. Also damals ging es um ein DFB-Pokalspiel, das Wolfsburg sehr überlegen geführt hat, haben wir damals auch thematisiert in der Sendung, aber dann gab es eben diesen einen Konter in der letzten Minute der Verlängerung und so hat man dieses Spiel gewonnen und jetzt das Spiel am vorletzten Spieltag, das war natürlich nochmal ein bisschen anders geartet, wo man dann auch mit 3:1 gewinnen konnte und vor allem eben diesen wichtigen Abstand herstellen konnte zu Wolfsburg und wo man das Spiel gedreht hat nach Rückstand, was jetzt auch nicht so oft ist, passiert ist in jüngerer Vergangenheit bei Gladbach. Nee,
das erste Mal seit anderthalb Jahren, ja.
Siehst du, ich habe nämlich gerade panisch in meinem Kopf versucht, mich zu erinnern, deswegen konnte ich mich nicht mehr erinnern.
Und auswärts seit 3,5 Jahren. Also von daher reden wir auch wirklich über ein singuläres Ereignis, das ich irgendwie auch so einordnen würde. Also das ist jetzt anders als dieses Wolfsburg-Pokalspiel, wo wir dann irgendwie die Indizien für die gewachsene Resilienz gesehen haben. Ein Sieg gewesen, der in meinen Augen für sich steht, der einfach tabellarisch so wichtig war, der verhindert hat, dass man jetzt der VfL Wolfsburg ist in der Tabelle und sich mit den Problemen rumschlagen muss und hat so ein bisschen Puffer, der halt irgendwann noch aufgebraucht werden könnte. Aber ja, es war so ein Sieg, war mein Eindruck, der einfach mal passiert ab und an. Gladbach gewinnt ja dann ab und an auch mal auswärts. Es gab ganz gute Ideen, was die Formation anging. Es war ja dieses erste Spiel mit der Doppel-6, Weigel, Itakura. Das hat, außer dass man am Anfang wieder gepennt hat, schon eine bessere Stabilität gegeben. Man muss jetzt auch nicht einfach alles, was Gladbach gut gemacht hat, auf die Schwäche des VfL Wolfsburg schieben, aber natürlich auch berücksichtigen, das 1-1 ist ein abgefälschter Weitschuss. Aber dann hat man eben was gemacht in Gladbach, was eher untypisch ist. Man hat daraus Energie gezogen, man hat Selbstsicherheit gewonnen und das dann eben auch umgemünzt in zwei weitere Tore, hat den Deckel drauf gemacht, auch untypisch, dann das 3-1 zu machen und nicht das 2-2 zu kassieren. Aber daraus würde ich jetzt wirklich keine großen Schlüsse auf die weitere Entwicklung ziehen.
Mhm. Und wie ist aktuell die Stimmung unter Fans und im Umfeld eben des Vereins?
Ja, das war dieser Sieg, der dafür gesorgt hat, dass sie einigermaßen jetzt okay ist oder nicht völlig fatal. Sie war ja nach diesem 0-3 gegen Freiburg so schlecht wie in der ganzen Saison noch nicht. Diese Kurve hat sich auch echt nach unten bewegt. Wir machen bei der Rheinischen Post einmal im Monat so eine Fanumfrage, fast wie so ein Politbarometer im ZDF, die dann auch nach der Stimmung fragt rund um den Verein, nach der Arbeit des Trainers und diese Kurven befanden sich wirklich seit Ende des letzten Jahres, seit dieser Niederlage in Frankfurt, kurz vor Weihnachten, als man auch eine Führung verspielt hat, im Sinkflug und waren jetzt so 4-. Und ja, ich glaube, 4- ist eine, wenn man der Stimmung eine Note geben muss, eine, die auch ganz gut passt. Die Sorge vor dem Abstieg war dann da, sie ist auch immer noch da, solange das Thema nicht erledigt ist, aber die größte Sorge ist einfach die, wie geht's im Sommer weiter, wie geht Teil 2 dieses großen Umbruchs weiter und was muss passieren und sind alle Verantwortlichen diesen Herausforderungen gewachsen?
Ja, die Fragen musst du jetzt dann beantworten, dann kannst du dich schon mal drauf freuen. Gleichzeitig ist das aber natürlich auch das Wort, was kein Gladbach-Fan mehr hören kann, oder? Umbruch, Umbruch, Umbruch. Es stimmt ja. Du hast ja auch in der letzten Sendung, die wir gemacht haben, nochmal die ganze Namenreihe aufgezählt, die da binnen 4 Transferperioden, also 2 Jahren, der Borussia verloren gegangen ist. Aber irgendwann kann man das ja auch nicht mehr hören. Man kann ja auch nicht alles mit einem Umbruch begründen. Wann wird der denn mal vollendet sein?
Das war eine Frage, die ich Gerardo Seoane so gestellt habe, da ging es um den Prozess, der mit dem Umbruch irgendwie zusammenhängt. Also das Wort Prozess ist auf jeden Fall auf dem Index, Umbruch kommt bald drauf.
Da bist du auch viral gegangen mit der Frage.
Ja, das war, weil ich habe mir gar nicht vorgenommen, sie so zu stellen, aber ich dachte, okay, jetzt begründet er gerade das Pokal aus, auch wieder mit dem Prozess, indirekt zumindest. Und dann wollte ich einfach wissen, ja, was verstehen denn alle unter diesem Prozess? Das ist ja auch eine Frage, die man dem Trainer stellen kann, nicht nur dem Sportchef. Und dann kam so richtig heraus, ja, was kam heraus? Eigentlich wenig bis nichts, oder? Also gerade dieser Verweis darauf, dass das jetzt in Gladbach was Besonderes sei, ist ja wirklich Quatsch. Alles im Fußball ist immer im Flow und ist ein Prozess. Und sag mir einen Verein, der keinen Prozess hat. Also da hat man sich immer ein bisschen hinter versteckt, war mein Eindruck.
Vor allem Prozess kann ja auch schief gehen.
Ja, genau, klar,
dann sagt man ja, okay, vom Voranschreiten kommt ja der Wortstamm des Prozesses, also voranschreiten wir alle in der Zeit.
Ja, ist ja jetzt nicht wie so ein Computer-Update, ne, wo der Ladebalken dann vielleicht mal langsamer oder schneller geht und irgendwann sind 100% erreicht und weiter geht's, alles ist gut, das neue Update ist da. Und leider hatte ich den Eindruck, so hat man gearbeitet zwischendurch, dass man irgendwie hofft, ja, man ist dann bei 100% und alles ist gut und dann war leider das Tagesgeschäft halt auch noch da, das man bewältigen musste. Und dieser Prozess hat ja auch nur so lange funktioniert, wie man einen Puffer nach unten hatte. Als wir gesprochen haben, im Dezember waren es 7 Punkte auf Platz 16. Das war gemessen daran, dass man ja auch nur 16 hatte, schon relativ komfortabel. Aber seitdem ist wirklich nichts dazugekommen. Im Gegenteil, zuletzt ist es aufgrund der Ergebnisse halt akuter geworden mit dem Blick nach unten. Und dann kommt dieser ganze Prozess automatisch einfach auch ins Stocken.
Jetzt sind es eben nur noch 5 Punkte Vorsprung auf Rang 16. Aber da sind wir doch schon bei einem entscheidenden Punkt, weil es ist klar, dass die Verantwortlichen, gar nicht Gerardo Seoane, sondern eigentlich Wirkus Schmadtke und so weiter, wie sie alle heißen, die müssen längerfristig denken. Ich denke, man hat immer so einen 3 bis 5 Jahreshorizont, hat man so in der Kaderplanung unbedingt, weil das auch meistens so grob die Vertragslaufzeiten sind, mit denen man so halbwegs kalkulieren kann. Aber das hat ja mit einem Ausscheiden bei Saarbrücken nichts zu tun. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, genuin damit, dass man eine Überzahl gegen Borussia Dortmund im Grunde nur zu 2 Chancen ummünzt. Die sind dann auch ganz okay, beide hat Schwanscherer, aber es ist eben auch sehr wenig. Und man hat das Gefühl, Dortmund ist das Team, was es besser schafft, dem gegenzuhalten. Da habe ich auch gleich noch einen O-Ton aus der PK mitgebracht. Aber da geht doch eigentlich das Leid für alle Fans los, dass man das ja anerkennt, dass alles seine Zeit braucht. Aber das erklärt ja nicht, warum du gegen Saarbrücken ausscheidest und warum du da auch das Gefühl hast, es ist ein Ausscheiden mit Ansage.
Ja, nach diesem Ballverlust von Julian Weigel wusste, glaube ich, jeder Gladbach-Fan, was jetzt gleich passiert. Jeder hatte den Spielfilm schon vor Augen, hätte die Titanic-Musik im Prinzip noch drunter legen können und dann, ja, war klar, was kommt. Du hast diese 3 bis 5 Jahre, diesen Horizont angesprochen, in dem man arbeitet. Und mein Eindruck ist, ein großes Problem ist, dass man jetzt ja schon mindestens seit der Trennung von Adi Hütter, also seit fast 2 Jahren, in diesem Horizont arbeitet. Eigentlich sogar seit Marco Rose weg ist. Und man hat aber in der Zeit, wo man jetzt einfach prozessorientiert auf ein konkretes Ziel hätte hinarbeiten können, schon so viele Schleifen gedreht, so viele selbstverschuldete Rückschläge bei der Kaderplanung erlitten, dass man einfach diese, ich sage jetzt mal 3 Jahre seit dem Abgang von Marco Rose 2021 sehr ineffizient genutzt hat. Da sind auch einige gute Entscheidungen, vielleicht sogar viele getroffen worden, aber auch viele nicht so gute. Und da fehlt mir auch nach wie vor die Idee, was denn jetzt gerade das ist, dem man nacheifert, das übergeordnete stilistische, fußballerische Ziel, das ist unter Gerardo Seoane, das haben wir im Dezember ein bisschen als Stärke formuliert, dass er mal Rose, mal Hütter, mal Farke ist.
Hyperpragmatismus hast du es genannt.
Ja, genau. Und ich glaube, die Voraussetzung, unter der wir das besprochen haben, war, dass sich das ein bisschen anpasst und in eine Richtung entwickelt. Und das ist gar nicht passiert seitdem. Mhm. Und ich habe auch noch nicht den Eindruck, dass das passieren wird im Sommer. Und kann natürlich eines Besseren belehrt werden, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, der Schlüssel, der jetzt in der nächsten Transferperiode dahin führt, dass es vielleicht wieder besser läuft, dass man das wirklich auch in irgendeine Richtung orientiert. Nicht dieses von allem etwas, sondern einfach klarere Akzente auch setzt.
Und da sind wir ja bei einem interessanten Punkt, der dann ja auch Seoane mit in die Diskussion mit einbezieht. Damals im Dezember hast du noch gesagt, jetzt scheint er etwas gefunden zu haben, was funktioniert. Nämlich Dreierkette, 3-5-2 ist es letztlich. Und du hast es auch gleichzeitig begründet. Wie findet Seoane immer so seine Formation? Er kommt jetzt nicht und sagt, ich stülpe hier ein 4-3-3 drüber, sondern er guckt sich an, welche Spieler habe ich, wie funktionieren die? Und dann irgendwann macht es Klick und alles ist in seiner richtigen Position. Und das ist dann eigentlich eigentlich das Spielsystem, was er durchzieht, auch wenn er viel anpasst. Und dann spielt man auch so weiter und es läuft aber nicht mehr von den Ergebnissen her so gut wie zu der Phase, als wir aufgezeichnet haben. Und man kommt dann aus der Rückrunde oder in die Rückrunde hinein, aus der Winterpause, kommt man und spielt mit einem 4-4-2 zu Hause gegen Augsburg und verliert direkt gegen ein zwar starkes Torup Augsburg, aber es ist halt Augsburg. Und da stellt sich jetzt ja dann auch die Frage, und das zieht sich jetzt ja durch, also das, es wurde viel, viel probiert und wenig war zu erkennen, was mal so über zwei Spiele hinweg funktioniert hätte. Wie groß siehst du denn da die Verantwortung von Seoane?
Ich sehe ihn auf jeden Fall in der Verantwortung, da etwas Klares wieder zu entwickeln. Womit ich ihn entlasten könnte, ist, dass er diese Idee haben mag, aber personell noch nicht komplett umsetzen kann. Aktuell ist es so, dass jeder gute Ansatz irgendwie im Abwehr-Mittelfeld-Sturm so ein Zweidrittel-Prinzip. Du kannst immer von drei guten Dingen, die Borussia bräuchte, kann er immer nur zwei umsetzen. Wenn er hinten mit einer Dreierkette spielt, kann er eigentlich nicht vorne mit dreien spielen, weil dann müsste er mit einer Doppel-Sechs spielen, was er nicht macht.
wenn also er Viererkette spielt. Also dann doch ein bisschen spielt, Dogmatismus mit dabei. Also er will einfach keine Doppel-Sechs.
Ja, also eigentlich hat er das selten so gemacht. Und oder es gibt dann diese Konstellation, dass Franck Honorat nur unterzubringen ist, wenn er auf der Schiene spielt, was zwischendurch mal gut funktioniert hat, was ihn aber mehr zum Verteidigen zwingt, was wieder dafür sorgt, dass die Wege nach vorne weit sind, dass er sich auch einfach aufreibt und vielleicht gar nicht mehr die Energie hat, um sein Spiel zu bringen. Ich fand es ja sehr schön, dass, ich habe den Namen leider vergessen, gesagt hat, der französische Beste.
Ja, Michel Schirra, genau.
Ja, genau. Und das stimmt ja. Und du siehst ja in den vergangenen Wochen, welchen Impact er auf Gladbachs Spiel haben kann. Nur da muss er halt auch in einer bestimmten Position spielen. Und das kann er dann nur, wenn an irgendeiner anderen Stelle was suboptimal formiert ist bei Borussia. Und das, glaube ich, lässt sich dann im Sommer nur lösen über Transfers, über personelle Veränderungen, damit es nicht mehr nur zwei von drei Haken sind, ne, was braucht Borussia, sondern dass dann auch mal eine Elf auf dem Platz stehen kann, wo so alle Häkchen gesetzt sind.
Also ich verstehe, was du sagst, und das ist natürlich ein valides Argument, aber das kann doch nicht die Begründung dafür sein, dann letztlich eine Saison so durchzuwursteln. Also das ist natürlich aus dem Tagesgeschäft her alles korrekt hergeleitet, aber andere Teams haben es doch auch schon mal geschafft, ohne sämtliche Häkchen, die man da hat. Ich meine, schau dir, ich meine, als Gladbacher guckt man nicht so gerne auf Köln, vielleicht aktuell noch ein bisschen lieber, weil sie Rang 17 sind, aber die haben ja eins von drei Häkchen maximal, ist eigentlich eher nur ein halbes Häkchen von dreien und trotzdem schaffen die es dann hin und wieder mit Energieleistung oder was auch immer das dann ist, was da Köln immer aus dem Hut zaubert, dann Spiele zu gewinnen. Und das ist doch das, was zwar jetzt hin und wieder da war, deswegen waren wir auch positiver zu Gladbach in dieser Hinserie, was aber in dieser Rückserie eigentlich komplett fehlt. Es gab einen Sieg gegen den VfL Bochum, das war ein ganz weirdes Spiel mit dem schon zurückgenommenen Abseitstor für Bochum in der dritten Minute, glaube ich. Und also das war, wie gesagt, ganz, ganz seltsam. Und gleichzeitig hat man aber auch solche Dinge wie eben jetzt gegen Borussia Dortmund, wo man eben 40 Minuten in Überzahl spielt und wo der Gegner ein Sandwich-Spiel hat zwischen zwei Partien gegen fucking Atletico Madrid. Ich meine, wir nehmen jetzt am Mittwochmorgen auf, wir wissen, dass Dortmund weitergekommen ist und quasi nochmal sehr viel Energie aufbringen konnte. Und das haben sie aber auch schon gegen Gladbach getan. Und auf die Rückfrage, ja, wie kann denn das eigentlich sein, dass das Team, was hier die Mehrfachbelastung hat und vielleicht auch noch ganz andere Gedanken im Kopf hat als jetzt nur Bundesliga, dass das eigentlich relativ locker wegverteidigen kann in Unterzahl, sagt Seoane eben das hier in der Pressekonferenz.
Mit der Hitze, mit dem Verschleiß, den wir vor allem auch in der ersten Halbzeit hatten, im tiefen Verteidigen und diesen langen Sprints zum Umschalten, hat uns ein bisschen Frische gefehlt, vor allem auch in den Spielen, die auf dem Platz geblieben sind, mit Plea, mit Luca Netz, mit Franck Honorat, die eigentlich auch Spiele sind, die auch die letzten Bälle sehr genau und präzise auch spielen können. Und die Jungs, die reingekommen sind, haben sich ja voll reingehängt und Thomas kommt zu seinen Abschlusssituationen, war einfach nicht in diesen Situationen genau genug. Insgesamt einfach gegen einen tiefstehenden Block nicht genügend gut den Ball zirkulieren lassen von einer Seite auf die andere, um schlussendlich auch eine Überzahl zu machen.
Wie kann es sein, Yannick, dass am 29. Spieltag einem Team, das zwar jetzt ganze Zeit lang eine Zweifachbelastung hatte, aber da darf man diese 5, 6 DFB-Pokalspiele jetzt auch nicht überbewerten, finde ich. Wie kann es sein, dass einer solchen Mannschaft die Frische fehlt?
Es waren ja sogar auch nur 4. Gut, zu einem musste man 2-mal anreisen. Das war wahrscheinlich die größte Belastung. Ja, das sind Punkte, die ich wirklich nicht verstehe. Und auch, er hat ja 2-mal oder eigentlich die ganze Zeit in seiner Antwort suggeriert, dass Dinge auch einfach nicht gut ausgeführt wurden. Und so war es ja auch gegen Dortmund. Du stehst eigentlich, ist auch eigentlich immer, ganz gut im tiefen Block. Aber wie kriegst du dann dieses erste Gegentor? Durch einen Ball hinter die Kette, wo die Kette keine Kette ist, sondern eine Ansammlung von einzelnen Punkten irgendwo auf dem Spielfeld. Und du willst gut umschalten, hast dann aber natürlich einfach auch kaum umschaltende Spieler auf dem Platz. Ich erinnere mich an eine Szene, da war dann Julian Weigel, der den Ball nach vorne treibt und einfach nur rechts Ngumu schicken muss, aber den Pass links wählt und die Riesenchance ist weg. Also dann willst du umschalten und schaltest auch einfach nicht gut um. Also es bleibt wirklich immer beim Willen stecken ganz oft und ist de facto einfach schlecht ausgeführt. Genauso wie es dann eben in dieser Überzahlsituation ist, dann ist der Wille vielleicht da, und es kommen auch neue Spieler rein, die machen es auch nicht so verkehrt nach den Einwechslungen, aber es scheinen so komplett die Prinzipien, die Abläufe zu fehlen. Ich kann mich daran erinnern, jetzt müssen wir dauernd über die letzte Folge reden, davor gab es einen Sieg gegen Hoffenheim, da haben sie wirklich auch nach einer resilienten Schlussphase sehr gut das 2-1 in der Schlussphase rausgespielt, mit einer guten Aktion von Player, mit einem Pass auf außen und dann Ngumu in der Mitte gefunden. Und diese Abläufe, also waren dann jetzt gegen Dortmund gar nicht zu sehen. Da habe ich das Gefühl, es war alles so auf Zufall basiert. Und dann, klar, war irgendwie, Trancherat hat 2-mal einen Abschluss gehabt, aber es waren ja wirklich auch die einzigen Abschlüsse in dieser Phase. Und da, um auf deine Fragen zurückzukommen, ist natürlich der Trainer in der Verantwortung. Und da stelle auch ich mir die Frage, woran das liegt, dass anscheinend in dieser Richtung noch gar keine Prinzipien erarbeitet worden sind und angekommen sind bei der Mannschaft.
Oder sie vielleicht so spielerabhängig sind, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was gibt's quasi so für wiederkehrende Muster im Spiel, außer eben, dass man Gegentore kassiert, dann ist es so, also der Diagonalball auf Honorar oder der Vertikalball auf Honorar und er läuft die Linie hinunter, okay, den kennen wir und ich meine, Honorar war ja auch wieder gegen Dortmund derjenige, wenn irgendwas offensiv zustande kam, dann hatte ganz oft Honorar vorher seinen Fuß mit im Spiel und zwar unmittelbar vor der Chance und dann hatten wir die Rolle von Alassane Plea, die haben wir damals besprochen im letzten Schwerpunkt. Da kann man jetzt natürlich auch nochmal auf Verletzungen und so weiter dann eingehen. Das ist immer eine Begründung bei allen Teams eigentlich, wo es nicht läuft, dass man sagt, bestimmte Spieler haben auch gefehlt. Und in der Rückrunde fand ich, dass Jordan noch ein wichtiger Spieler war, der eben ganz oft erste Anspielstation nach Ballgewinn war und dann den Ball eigentlich ganz gut festgemacht hat. Wenn man aber halt solche Spielprinzipien immer mit Spielern verbindet, dann begibt man sich auch in die Abhängigkeit von Form und Verletzungen, ob die auch wirklich gerade so gut spielen können. Ist das vielleicht ein Teil der Antwort, dass man sagen muss, es gibt zwar einzelne Prinzipien, aber die funktionieren nur, wenn eben, ich sage jetzt mal einfach diese drei auf dem Platz stehen und auch ein gutes Spiel machen?
Ja, ist auf jeden Fall sehr gut beobachtet. An Jordan kann man das vielleicht sogar am besten festmachen, weil der natürlich, das nennt Roland Wirks immer, eine Inselbegabung hat, dieses Bälle festmachen, was auch immer ein bisschen fragwürdig ist, weil es ja erstmal nichts mit dem primären Torschießen zu tun hat, sondern dem Weg dahin und die Frage immer ist, wie geht's danach weiter? Das ist dann ein Prinzip gewesen und geworden, nur ist es halt dann auch immer die Rückfallebene gewesen, wenn andere Pläne nicht funktioniert haben. Am Ende war es dann also das einzige Schema, das es gab und wenn dann natürlich Jordan buchstäblich fast schon in der Luft hängt, wenn er einfach auch so auf der letzten Rille läuft, weil er zu viel gespielt hat, weil Schwanschara fehlte, weil er nicht abgelöst werden konnte, dann ja, ist dieser Plan natürlich auch kein gewinnbringender mehr. Bei Player müssen wir sicherlich darauf hinweisen, dass das die Verletzung ist, die Borussia am meisten getroffen hat, als er nicht mal mehr Anfang des Jahres, sondern bis vor kurzem dann gefehlt hat nach dieser Fußprellung, weil viele der Dinge, die gut waren, auch in der Phase, bevor wir das erste Mal gesprochen haben, sehr viel mit Alassane Player zu tun hatten. Aber dann ist es natürlich auch wieder die Aufgabe, nicht einfach zu warten, bis der zurückkommt und zu hoffen und zu bangen, sondern andere Dinge zu entwickeln. Und daran ist es halt allzu oft gescheitert.
Und Es ist ja jetzt nicht der erste Trainer, der daran scheitert. Und da würde ich dann gerne mal noch einen anderen Aspekt mit reinbringen, weil wir sind als journalistische Beobachter immer sehr schnell eben auf den Trainer zu blicken, weil wir auch mit dem Trainer am meisten sprechen über das, was gesehen wird eben oder was zu sehen ist auf dem Spielfeld. Wir haben die Spieltagspressekonferenzen, wir haben die Pressekonferenzen unter der Woche. Wenn wir jetzt aber feststellen, es gibt zu wenig klar erkennbare Muster und damit vielleicht auch zu wenig auf das Team zurückgreifen kann, eben in Situationen, in denen es mal nicht von alleine läuft, weil man eben einen guten Lauf hat und das ist im Grunde fast die komplette Rückrunde so gewesen, dann gucken wir natürlich auf der einen Seite auf die Trainingsarbeit unter der Woche, aber kann man nicht auch langsam mal die Argumentation fahren in Gladbach, nachdem das jetzt nach Hütter, nach Farke und jetzt nach mit Seoane immer nicht funktioniert und natürlich es viel Umbruch gibt, aber es gäbe doch zum Beispiel Muster aus der Farke-Zeit, die man verwenden könnte. Also es ist zwar richtig zu sagen, dass der Trainerwechsel sehr hart war in den Stilen der einzelnen Trainer, aber das, was man da im letzten Jahr im Ballbesitzspiel unter Farke, was er versucht hat, dem Team beizubringen, ey, das kannst du doch in so einer Überzahl gegen Dortmund, könntest du das doch rein theoretisch wunderbar ausspielen und es sind doch noch ein paar Spieler auf dem Feld, die da auch mit dabei waren. Also müssen wir nicht vielleicht auch ein bisschen mehr die Spieler in die Verantwortung nehmen?
Auf jeden Fall müssen wir das. Es waren ja auch, oder es sind jetzt immer wieder Spieler dann auch nicht da, die das vielleicht könnten. Und das hat auch Gründe. Also Florian Neuhaus war jetzt auch angeschlagen noch gegen Dortmund, aber er ist ja auch eine einzige On-Off-Beziehung, die er mit dieser Saison führt. Als wir das erste Mal gesprochen haben, war ja die Phase, wo er ganz außen vor war. Dann war er rund um dieses Bochum-Spiel, das du angesprochen hast. Beim 5-2-Sieg war er so der mitreißende Mann und man dachte, irgendwie hat es jetzt Klick gemacht, aber das ist auch schon wieder weg.
Also, hat er auch Glück, aber auch, dass er da nicht rot gesehen hat, ne?
Ja.
Das ist ja schon Borussia Mönchengladbach in der Nutshell. Wir heben einen positiv nur vor, der hätte aber eigentlich fliegen müssen.
Ja, das ist wie bei Julian Weigel, wo es immer darum geht, dass er jetzt auch irgendwie sich mehr in die Zweikämpfe reinhaut, mehr grätscht und macht und tut, hat jetzt aber auch schon 9 gelbe Karten und war auch schon 2-3 Mal so daran, es einfach mit so einer Signature-Grätsche zu übertreiben. Auch das kann man da sicherlich anführen. Die Spieler sind definitiv in der Pflicht und das ist auch eine große Frage, die sich dann die sportliche Leitung im Sommer stellen muss, ob es mit gewissen Spielern nicht einfach mal an dem Punkt ist, wo man sagen muss, alle Hoffnungen, die wir da haben, die wir hatten, die wir auch mal zurecht hatten als Verein, die werden nicht mehr erfüllt werden. Man muss da einfach einen Cut machen. Das kann einen Florian Neuhaus betreffen, das kann einen Nico Elvedi betreffen, bei dem ja auch irgendwie zu sehen ist, dass er nicht mehr dauerhaft der Nico Elvedi der Jahre 1920 oder so sein wird, dass man da einfach wirklich an manchen Stellen noch einen härteren Cut machen muss und an Julian Weigel lässt sich ja auch sehr gut dieses Hin und Her in der Kaderplanung illustrieren, also man hat sich von Adi Hütter getrennt, weil man nicht kadermäßig noch mehr in die Hütter-Richtung gehen wollte und Adi Hütter dann gesagt hat, naja, nicht mit mir, weil man sich auch nicht streng von den Spielern trennen wollte, die ich jetzt zum Teil angeführt habe, also ist der Trainer gegangen, dann holt man Daniel Farke, 180-Grad-Wende im Prinzip, stilistisch gesehen, holt für Daniel Farke einen Julian Weigel, verpflichtet ihn fest von Benfica, nachdem man ihn geliehen hatte. 4 Wochen später ist der Trainer aber weg und es kommt ein Trainer, der jetzt zumindest nicht strikt einer ist, wo man sagen würde, Julian Weigel passt in diesen Stil rein. Und dieses Hin und Her verursacht natürlich auch viele der Probleme, die wir heute sehen und dass wir uns jetzt an manchen Stellen die Frage stellen, ja, in welche Richtung sollte oder könnte es denn überhaupt gehen und so richtig auch keine Antwort finden.
Das stimmt. Und gleichzeitig frage ich mich aber, wie das von innen, vom Team heraus aussieht, was da gerade passiert. Weil die trainieren eine ganze Saison lang verschiedene Dinge. Und die haben jetzt natürlich viel Wechsel auf der Trainerposition erlebt. Aber gerade Julian Weigel in der Phase, in der Gladbach gerade drin ist, er müsste der strukturgebende Spieler sein. Er müsste derjenige sein, der da Ruhe reinbringt. Und jetzt hat er ja letztlich noch ein Upgrade bekommen. Neben ihm spielt jetzt Itakura, der so ein bisschen die defensive Stabilität und ich glaube auch so Präsenz in Luftzweikämpfen und so weiter, das ist das, was Weigel ja noch so ein bisschen abgeht. Also sprich, ihm wird ja auch noch geholfen. Er muss jetzt die 6 nicht mehr komplett alleine ausfüllen. Aber ich sehe, dass also höchstens mal in Phasen in einzelnen Spielen. Und da ist jetzt Julian Weigel mal das erste Beispiel, aber ich finde, da gibt es noch mehr Beispiele im Kader, wo man sagen kann, wer geht denn da voran in den schwierigen Phasen und sagt, naja, ich kann es ja, die sind ja alle gute Fußballer, jeder von denen hat viel Potenzial oder viele von denen haben viel Potenzial im Kader. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich gerade eine Führungsspielerdiskussion anstoßen möchte.
Das liegt ja sonst eher fern, aber vielleicht muss man es auch führen. Aber das Problem ist natürlich, wenn so ein designierter Kopf der Mannschaft wie Julian Weigel erstmal damit beschäftigt ist, seine Schwächen zu kaschieren oder an seinen Schwächen zu arbeiten und gar keinen Raum hat, seine Stärken einzubringen. Und die deswegen irgendwie verloren gehen und nicht zur Geltung kommen. Dieser Schritt mit Itakura ist sicherlich richtig. Ich glaube, das nächste, was kommen muss, ist jetzt dann eher eine Viererkette und vorne, also insgesamt dann ein 4-2-3-1, dass man auch einfach einen Offensiven mehr hat, weil Julian Weigel ja sonst der viertoffensivste Spieler in diesem System wäre. Dann hast du auch so die Problematik, dass du denkst, ja, okay, wer hat denn Borussia in dieser Saison irgendwie positiv geprägt, und dann bist du bei Leuten wie Rocco Reitz, die ja auch so dieses neue Gesicht wirklich verkörpert haben, auch mit ihrem Spielstil, für den dann kein Platz wäre. Und du denkst, na, eigentlich müsste ja Platz für ihn sein. In meinen Augen wäre eine Lösung, einfach Reitz mit Itakura spielen zu lassen, weil Reitz eigentlich auch lieber aus der tieferen Position kommt. Und wenn man ihn da diese Disziplin erlernen lässt und er es dann auch umsetzt, dann kann das auch hinhauen. Nur dann hast du natürlich den Vizekapitän auf der Bank, den designierten Kopf der Mannschaft, und hast diese andere Baustelle. Also es ist irgendwie ein bisschen wie, wenn du eine zu kurze Bettdecke hast und dir überlegen musst, ob du jetzt irgendwie es oben kalt haben willst oder die Füße frieren sollen. Und so muss sich Gerardo Seoane mitunter fühlen.
Aber Weigel nach vorne schieben auf die 8- oder eine 10er-Position ist nichts?
Dann hast du ja andere Leute, die besser sind, glaube ich, in der Rolle. Also ich würde jetzt sagen, dass Florian Neuhaus, wenn er irgendwie seine Form findet, doch eher wahrscheinlich das verkörpern kann als Julian Weigel, der wirklich einfach auch dann einen zu geringen Output hat vor dem Tor. Ne? Also klar, er taucht gar nicht so oft auf, aber da hat ja Florian Neuhaus dann schon andere Qualitäten, um einfach auch der Mannschaft Scorerpunkte zu liefern. Also dann würde ich sagen, okay, kann man dann temporär jetzt machen in einer schwierigen Situation, aber das kann ja nicht der Weg dann für nächste Saison sein.
Ja, okay, ist ein interessanter Punkt. Ich meine, Julian Weigel ist schon eher der Typ Sicherheitspass, weil er ja auch in der Position spielt, wo du den Ball nicht verlieren solltest.
Julian Weigel hat keinen Schuss aufs Tor abgegeben in dieser Saison, aus dem Spiel heraus.
In der kompletten Saison?
Nee.
Okay, gut.
Ein Freistoß und 12 Meter.
Ja. Okay, gut. Ich dachte, ich bin nicht so der Riesen-Flo Neuhaus-Fan. Also natürlich nicht persönlich und so. Ich kenne ihn gar nicht, aber auf dem Spielfeld. Aber okay, gut. Also da hast du die Argumente ja dermaßen hart auf deiner Seite. Das ist ja absolut. Das ist ja wirklich erschreckend. Fehlt Borussia Mönchengladbach, aber neben dem, also wir reden ja jetzt ja schon wieder über Taktik und über Dinge, die man ausprobieren könnte, und gleichzeitig kam ich auch schon so ein bisschen über die Schneise, wird nicht auch ein bisschen viel ausprobiert von Seoane in diesem Hyperpragmatismus. Stichwort Leistungskultur. Ist die bei Borussia Mönchengladbach in ausreichendem Maß vorhanden?
Vorhandener als vergangene Saison, aber an manchen Stellen halt nicht so richtig. Jetzt rede ich dann wirklich immer über die gleichen Leute, aber es ist vielleicht auch der Punkt, dass ein Nico Elvedi dann doch eigentlich immer spielt, seit er Ende der Transferperiode im Sommer dann fest wieder in den Kader gerückt ist, dass eben diese Weigel-Frage, also im Mittelfeld war es ja mal, also in besten Fällen so, es gab 4 Kandidaten für 3 Positionen, aber die Antwort war nie, dass Julian Weigel der 4. ist, der nicht spielt. Also de facto nicht einmal. Und dann frage ich mich schon, okay, haben das die Leistungen jetzt hergegeben? Nicht zumindest einmal zu sagen, ach, heute passt es halt wirklich besser, ihn nicht spielen zu lassen. Aber das sind, da weiß ich halt nicht wirklich, also das weiß ich wirklich nicht, ob das Punkte sind, die der Trainer verschuldet, oder ob das einfach an der von oben draufgesetzten Kaderstruktur liegt, dass du eben diesen Spieler geholt hast und ihn dann zum Vizekapitän machst und er soll irgendwie der Führungsspieler auf dem Platz sein. Und dann willst du ihn natürlich vielleicht auch nicht absägen und dann, also bei allen Baustellen, die es ja gibt, noch eine aufmachen. Ne? Also das ist ja auch ein nachvollziehbarer Ansatz zu sagen, es gibt so viele Probleme, vielleicht mache ich mir jetzt dieses eine nicht auch noch selber.
Ja, wobei man es natürlich auf anderer Position tut. Also wenn du zum Beispiel auf die Torwartposition guckst, Omlin definitiv ein guter Torhüter. Moritz Nikolas hat ihn ganz hervorragend vertreten, und kleinere Teile der Probleme jetzt könnte man auch über Omlin sprechen, ob das jetzt wirklich so viel Stabilität reinbringt. Also ich verstehe deinen Punkt und finde, das ist auch ein valides Argument, aber gefühlt wird ja rund um Julian Weigel alles ausgetauscht.
Ja, das, also ich sage ja auch, ich kann nur verstehen, wenn ich jetzt Trainer wäre, dass er es so macht. Ich würde es nicht so machen, ja.
Und wie sieht's innerhalb des Teams aus? weil das sind ja diejenigen, die das auf dem Spielfeld zeigen müssen. Und das sind ja auch diejenigen, die es jetzt mit dem dritten Trainer in Folge nicht so erfolgreich umsetzen, wie es zumindest gemessen am Leistungsvermögen eigentlich machbar sein müsste. Ich rede ja jetzt gar nicht davon, dass Gladbach Sechster oder Fünfter werden muss, aber man darf eigentlich nicht eine Rückrunde spielen mit 2 Siegen, 11 Punkten und in der Rückrundentabelle liegt man auf Rang 14. Das ist einfach zu schlecht.
Ja, also es ist sicherlich auch ein gewisses Führungsvakuum da oder, sage ich mal, diese Position 1, 2, 3, 4 der führungsstärksten Spieler werden jetzt nicht mit aller Vehemenz ausgefüllt. Da sind wir natürlich auch beim Umbruch. Da sind genau diese Spieler, die das ja gemacht haben, auch weg. Da weiß ich nicht, ob sich das noch entwickeln kann. Ist auf jeden Fall ein starkes Argument für Jonas Omlin, weil der wahrscheinlich die Nummer 1 wäre, die ich da nennen würde, der das verkörpert. Erinnere mich daran, wie er vergangene Saison auch einmal auf dem Trainingsplatz schon Marcus Thuram zusammengeschissen hat und mal aneinander geraten ist mit ihm. Das sind ja so Dinge, die ja wie wir dann irgendwie lieben, weil sie davon zeugen, dass da Leben in der Mannschaft ist und es auch mal diese Kultur gibt, anzuecken untereinander. Es ist vieles da im Wandel und jetzt hat man natürlich auch so Personalien wie Max Wöber, der auf jeden Fall in der Lage wäre, das auszufüllen, der ist aber nur ausgeliehen. Ist auch unklar, ob man sich ihn leisten kann, unter den jetzigen Voraussetzungen wahrscheinlich auch nicht. Deswegen ist das auch eine Aufgabe für den Transfersommer, eigentlich dieser Mannschaft jemanden zuzuführen, der sofort so eine Rolle ausführen kann. Weil ich der Meinung bin, dass schon es daran mangelt im Kader an Leuten, die das einfach drauf haben.
Und das ist ja auch eine interessante Diskussion. Also als ich jetzt gesagt habe, Gladbach darf so eine Rückrunde nicht spielen, war da ja schon quasi eine Bewertung der Kaderqualität mit dabei. Und auch hier gehen die Meinungen sehr auseinander. Also nach dem Ausscheiden gegen Saarbrücken gab es einen Text auf Seitenweide.de, ich werde ihn auch nochmal verlinken. Der wurde mir 4-mal zugeschickt aus 4 verschiedenen Richtungen von Gladbach-Fans. Also der scheint resoniert zu haben mit den Fans. Und da geht es eben unter anderem auch darum, dass da der Punkt drin ist, den ich valide finde, wo man drüber diskutieren kann, dass die Spieler ja schon wollen und dass es jetzt nicht eine Lustlosigkeit ist. Und da kommen ja auch Parameter zum Tragen, die wir auch in der Hinrunde schon gesehen haben und ja auch schon positiv bewertet haben. Aber dass das Problem ist, dass sie es nicht können, weil vielleicht die Qualität so schlecht ist. Wo würdest du denn die Qualität des Kaders in der Liga einordnen?
Auf jeden Fall nicht so, dass man die 6. schlechteste Saison der Vereinsgeschichte spielt und wir darüber reden, eher wann Gladbach noch in den Abstiegskampf reinrutscht, als wann sie sich retten, frühzeitig. Sicherlich jetzt auch keine Pflicht mitzuspielen um Platz 7 und so weiter, wobei man sich denkt, die das tun, haben die jetzt wirklich einfach, wenn wir alle durchgehen, die höhere Qualität. Also auf jeden Fall, um stabiler sich mal um so einen 9., 10. Platz zu bewegen und wenn wir es von Plätzen loslösen, einfach mit einem besseren Punkteschnitt. Also nicht 31 aus 29, sondern zumindest, ich sag jetzt einfach mal 36, das ist ja gar keine Welt, aber gerade doch schon für Gladbach. Also das ist irgendwie wie so eine gläserne Decke in der Tabelle anscheinend oder in der Punkteausbeute, die verhindert, das zu schaffen. Ich würde das immer allein schon an dieser Dreierkette hinten festmachen, die ja ab und an Wöber, Itakura, Elvedi heißt. Ich will da auch nicht immer auf Transfermarkt, Marktwerte zu sprechen kommen, aber die haben zusammen einen Marktwert, also das ist ja, glaube ich, über Heidenheims Startelf. Und das sind 3 Nationalspieler, wirklich guter Nationalmannschaften mit teilweise auch, wie in Elvedis Fall, 50 Länderspielen, Itakura, zeitweise Kapitän von Japan, alle im besten Fußballalter, 26, 27, 27, also das ist doch keine Qualitätsfrage. Also es ist eine Frage der Abrufung der Qualität, aber man kann doch nicht sagen, es mangelt Borussia da an Qualität.
Ja, wobei, da sind wir ja schon bei einem interessanten Punkt, weil ich glaube, ist das nicht genau die Falle, in die wir und auch Sportdirektoren, glaube ich, manchmal tappen, dass man auf die bisher geleisteten Leistungen blickt. Und Nico Elvedi ist doch ein perfektes Beispiel. Du hast jetzt schon mehrfach auch kritisch über Nico Elvedi gesprochen. Du hast letztlich auch schon gesagt, vielleicht ist er eine der Schlüsselfiguren, die dann doch mal herausgenommen werden muss aus diesem Kader. Und gleichzeitig referiert man dann aber eben auf Länderspielerfahrung, auf das, was man in der Vergangenheit geleistet hat, was ja auch alles richtig ist. Findest du, dass, wenn wir jetzt nur auf die aktuellen Leistungen blicken, dass diese drei auch so stark sind, wie also das, was du jetzt gerade so hergeleitet hast?
Aber zum Beispiel für dieses Agieren bei dem 0-1 gegen Dortmund, da war jetzt Itakura nicht direkt drin, weil ja Friedrich hinten in der Dreierkette war. Da kann man jetzt die Qualitätsfrage sicherlich etwas mehr ausdifferenzieren bei Marvin Friedrich, weil das auch, haben es vorhin schon gesagt, sicherlich eine Inselbegabung ist, die ihn dann mehr zu Union Berlin passen lässt als zu Gladbach. Aber also in dieser Szene ist es doch, also ist einfach doch nicht erklärlich, woran das liegt, dass alle da so agieren in dieser Dreierkette. Also was sie müssten, also selbst mit 3 Millionen Marktwert und als Nicht-Nationalspieler einfach nur, weil sie in der Bundesliga sind, in der Lage sein, das besser zu lösen. Und das ist ja eine Häufung von Situationen wie dieser in Gladbachs Saison, bei der man sich auch fragt, okay, wer ist denn da jetzt der Hauptverantwortliche? Und da habe ich auch wirklich keine finalen Antworten drauf, aber es ist ja immer wieder ein Rätsel auch.
Genau, aber das würde doch dann die Qualität der Spieler in Frage stellen, denn natürlich wird sowas auch eintrainiert, wie man Tiefe absichert, aber jeder von denen spielt jetzt schon lang genug in seinem Leben Innenverteidiger, dass er das A wissen müsste und B kann man sich da ja auch gegenseitig helfen, man ist ja nicht alleine, man spielt ja deswegen eine Dreierkette, damit so ein Tor nicht passiert, das ist ja, also dieses Tor ist wirklich, da könntest du ja ausrasten und ich bin kein Gladbach-Fan, aber das darf einfach überhaupt nicht passieren und da könnte man dann doch auch bei allen dreien sagen, jetzt nur anhand dieser einen Szene. Ist natürlich dann extrem ungerecht den Spielern gegenüber, aber da ist die Qualität doch dann bei keinem von den dreien da.
Du kannst auch das 1-2 gegen Saarbrücken nehmen, wo, glaube ich, auch jeder, der da involviert ist, auf eine Weise agiert, die nicht nachvollziehbar ist. Natürlich ist es dann auch eine Aufgabe eines Trainers, das vorhandene Spielermaterial so in ein Gesamtkonstrukt zu gießen, dass einfach sowas vielleicht nicht passiert oder die Spieler vom Kopf her in eine Lage zu versetzen, dass sie da wacher, intelligenter agieren, was weiß ich. Qualität ist ja auch echt so ein Wort, ne? Wir kennen das ja aus dem Journalismus, was ist Qualität und was nicht. Ja, aber dieses Gladbach hat nicht genug Qualität, dass die Diskussion würde ich eigentlich nicht führen. Also die können wir führen, aber ich bin nicht der Meinung, dass es einfach an Qualität mangelt, weil das ist ja auch, das würde auch bedeuten, man kann gar keinen Anspruch an diese Mannschaft haben und es ist alles okay, was irgendwie ein Punkt und über Platz 16 ist. Die Qualität ist vielleicht nicht so zusammengestellt, wie es sein müsste und das muss jetzt einfach mal klarer in eine Richtung gehen, weil man nun mal also sehr unterschiedliche Qualitätsschwerpunkte gesetzt hat in den letzten 3 Jahren. Es ist für mich aber primär das Problem, dass diese Qualität nicht abgerufen wird.
Ja. Oder vielleicht müssen wir über Profile sprechen. Also jetzt, ich will es jetzt nicht zu sehr hier quasi in eine Wortklauberei ausarten lassen, aber Qualität ist ja die Summe der Eigenschaften eines Spielers. Und gibt es vielleicht bestimmte Profile, die fehlen bei Borussia Mönchengladbach? Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt rausnehme, Stevie Leiner mit seinen Flügelläufen, wenn ich mir anschaue, wie schnell Wöber und Reitz in den Herzen der Gladbach-Fans gelandet sind. Und bei Reitz ist es natürlich, weil er aus dem Verein kommt. Aber bei Wöber ist es, weil er sich in Zweikämpfe reingehauen hat, weil er mal Emotionen zeigt nach einer vergebenen Torchance, natürlich auch nach einem Tor. Und bei allen dreien Spielern würde ich jetzt aber sagen, wenn die nach Heidenheim kommen, ins Team von Heidenheim, und in den Kader, dann sagen die Leute, ah, der kann hier ganz gut mithalten. Aber es ist nicht so, dass sich sofort die ersten Stevie Leiner-Fanclubs auf den Tribünen bilden. Also kann es vielleicht auch sein, dass einfach die Profile von Spielern zu schief sind und es zu wenige gibt, die zum Beispiel sowas wie frische Intensität und Energie auf den Platz bringen.
Ja, es fehlt sicherlich an gewissen Profilen. Dessen ist man sich auch bewusst in der sportlichen Leitung. Jetzt ist interessant, dass du Heidenheim gesagt hast, weil ich muss an Robert Andrich gerade denken. Mhm. Also ich würde sagen, Gladbach fehlt ein Robert Andrich, der ja auch mal in Heidenheim war. Gladbach fehlt natürlich auch einfach ein Backup zu Alassane Player, einer, der die Player-Rolle ausfüllen kann, wenn Player, warum auch immer, gerade nicht dazu in der Lage ist. Gladbach fehlen ja auch total 1-gegen-1-Qualitäten, weil das ja keine richtigen Dribbler sind. Also da kann schon mal, also Honorar kann schon mal an jemandem vorbeilaufen, aber
Ugo ja auch.
Genau, aber es fehlen schon Leute, die einfach mal dann, wenn der Gegner tief steht, wie Dortmund in Unterzahl, die alleine da etwas aufbrechen können. Da wissen wir aber, dass das Dinge sind, die auch angegangen werden sollen im Sommer. Es muss dringend gemacht werden. Und ich denke, es ist jetzt aber auch der Sommer, den man nochmal verstreichen lassen muss. Natürlich im besten Fall nicht irgendwie als Relegationsteilnehmer oder so. Und dann muss es aber auch einen erkennbaren Schritt nach vorne geben, wenn so ein paar Häkchen gesetzt werden können, was die Profile angeht, wenn dann auch irgendwie systematisch mehr in eine Richtung gearbeitet wird und irgendwie die Abläufe noch mehr geschärft werden, vielleicht dann auch wirklich Spieler noch Schritte nach vorne machen. Das ist ja auch bei einzelnen Spielern ein Problem. Wir haben über irgendwie Luca Netz geredet, Joe Skelly und so weiter. Das ist ja auch komplett in eine Stagnation übergegangen in diesem Jahr. Also alles, was irgendwie sich gut entwickelte, ist schon immer noch mal wieder zu sehen. Aber es ist auf keinen Fall so weitergegangen. Das sind viele Bedingungen, die es gibt, damit das gelingen kann in Gladbach. Und man kann natürlich Zweifel haben, dass das gelingt. Aber ich würde zumindest sagen, dass allen Verantwortlichen das bewusst ist, was passieren muss.
Und genau da habe ich meine Zweifel, muss ich sagen. Also du bist natürlich viel näher dran, deswegen ist dein Wort da 10-mal so wichtig wie mein Wort, aber ich habe meine Zweifel. Denn wenn du sagst, wir müssen jetzt nochmal eine Transferperiode verstreichen lassen, dann der langfristige Max in mir, der immer eigentlich Kontinuität möchte und der das Hire and Fire in der Bundesliga oft genug kritisiert, der sagt, ja, geben wir ihnen noch eine Transferperiode. Aber der kurzfristige, der hyperpragmatische Max, der schreit dann Winterpause. Warum hat man denn in der Winterpause nichts gemacht? Und wenn du sagst, Borussia Mönchengladbach fehlt ein Robert Andrich, dann könnte man auch sagen, Borussia Mönchengladbach fehlt ein Christian Jakic. Der war auf dem Markt. Der ist zu Augsburg gewechselt und er ist ein ganz großer Teil des Erfolgs vom FC Augsburg. Also ist man da nicht vielleicht dann auch wieder zu nett gegenüber den Verantwortlichen und gibt ihnen zu viel Zeit? Weil wie viel Zeit sollen die denn noch bekommen? Also du sagst jetzt auch wieder, sie haben die Probleme erkannt. Ja, wann wird denn mal was dagegen getan?
Eine Einschränkung muss man da ja machen. Das ist wie bei der Qualitätsfrage der Spieler. Werden sie in dem Wissen, was sie tun müssen, auch die richtigen Entscheidungen treffen? Und werden sie in der Lage sein, diese Profile auch abzudecken mit Spielern, die das gut genug tun? Oder muss man da einfach dann auch qualitativ Abstriche machen, weil man zum Beispiel auch finanziell jetzt nicht grundsätzlich, was den Verein angeht, aber beim Kaderbudget nicht gut gearbeitet hat? Ein Beispiel: Christoph Kramer. Christoph Kramer hat vor einem Jahr seinen auslaufenden Vertrag um 2 Jahre verlängert. Ich kenne Christoph Kramers Gehalt nicht, aber wir können uns ausmalen, dass Christoph Kramer nicht Abstriche gemacht hat, sodass er jetzt nur noch so viel verdient wie beim VfL Bochum von 2011 bis 2013. Das war eine total unnötige Vertragsverlängerung, die niemand gefordert hat, die wahrscheinlich Christoph Kramer selber nicht mal gefordert hat, aber natürlich hat er dann dankbar diesen Vertrag unterschrieben, das hätte ich ja auch gemacht. Aber das ist allein schon so ein Volumen, dass zum Beispiel ein Christian Jakic im Winter leistbar gemacht hätte. Und wir haben über Julian Weigel gesprochen, ich will ihn jetzt auch nicht zum Sündenbock für alles machen, aber du kaufst ja einen Spieler für 7 Millionen Euro für einen Trainer, der dann nicht mehr da ist, gibst ihm einen 5-Jahres-Vertrag, bei dem wir uns auch ausmalen können, welches Volumen das Ganze hat, dass wir da wahrscheinlich von einem Gehaltsvolumen von 20 Millionen Euro in der Vertragslaufzeit reden. Und das sind ja alles kleine Punkte, die dafür sorgen, dass der Verein sagt, es sei dann im Winter eben für solche Personalien kein Geld da. Das müssen wir ihm jetzt glauben, weil, also nehme ich mal an, wenn es da wäre, würde man es auch machen. Nur die Gründe, warum das Geld nicht da ist, die sind natürlich zu kritisieren.
Und wird das personelle Konsequenzen haben? Weil ein Teil der Verantwortlichen ist ja jetzt noch da.
Der Eindruck ist gerade nicht. Es scheint da schon dieses Vertrauen zu geben. Also es ist ja aber auch...
Ist es Vertrauen oder ist es Bequemlichkeit?
Vielleicht.
Ist ja auch unangenehm, wenn man Leute entlassen muss oder irgendwie sich von ihnen trennt, mit denen man lange und gerne zusammengearbeitet hat. Das verstehe ich auch. Würde mir
also
auch so gehen.
Gerardo Seoane hat natürlich allein einen riesigen Stein im Brett, weil man, das ist auch verständlich, sagt, man kann jetzt nicht zum dritten Mal in Folge das Gleiche machen, so dass man jetzt einmal der eine Trainer auch ins zweite Jahr gehen darf, damit man nicht wieder von Null anfangen darf. Also auch wenn seit Punkt Null im Sommer zu wenig vielleicht passiert ist, ist man ja nicht völlig nach hinten gewandert, sondern es hat ja Fortschritte gegeben. Also lässt man den jetzt das ein zweites Jahr machen, lässt ihn was aufbauen. Geht vielleicht nochmal härter an den Kader ran. Roland Wirkus ist natürlich dafür zu kritisieren, dass er so keine richtig klare Linie da jetzt gehabt hat in seinen beiden Jahren, dass er nicht den Eindruck erweckt, so aus einer Position der Stärke heraus zu agieren. Dann kann man ja sogar erstmal so kommunikative Fragen und so außen vor lassen, weil das ja erstmal nicht seine Kaderplanung beeinflusst und auch das Resultat dessen nicht. Ja, aber ich habe nicht den Eindruck, dass, also das nehme ich halt so wahr, dass in Gladbach jetzt gerade diese Stimmung ist, da alles auf links zu drehen und vielleicht irgendwie wirklich da radikal umzubauen. Das so tickt der Verein nicht. In vielen Phasen hat er zu Recht und gut nicht so getickt. Ich will mir da jetzt auch nicht anmaßen, einzelne Personen rauszunehmen, wo ich sage, okay, da müsste es Konsequenzen geben. Aber es ist dann ja aber zumindest so, wenn es keine Konsequenzen gibt, dass alle, über die wir jetzt gesprochen haben, auch verpflichtet sind, dass es zeitnah funktioniert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss es sicherlich Konsequenzen geben.
Das klingt nach einem Weiter-so und das klingt, glaube ich, nach dem, was ganz viele Gladbach-Fans auf die Palme bringt, was ich auch verstehen kann.
Also das Optimalbild, das mir vorschwebt, ist es auch nicht. Ich hätte auch gesagt, man kann aus einer im besten Fall Position der Stärke heraus ganz strategisch alles angehen und wirklich diesen Umbruch dann auch nutzen, um wirklich total zielgerichtet auf ein Ziel hinarbeitend eine neue Mannschaft aufzubauen. Ob das am Willen, an der Qualität der Führungspersonen, am Geld scheitert, das ist dann jetzt die Frage, wie die Gemengelage ist. Auf jeden Fall passiert es gerade nicht. Also das kann ich ja nur konstatieren. Das siehst du auch. Ich bin da, also fragen ja auch oft nach, wo das denn hinführen soll. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass man vielleicht schon die Idee hat, wie das aussehen könnte, aber dann müsste man zu sehr den Status quo und das bestehende Personal in die Pfanne hauen und hat dann, also ja, es ist so im Prinzip der Vertrauensvorschuss, den es noch gibt, dass man dann, wie ich gesagt habe, okay, ich bin mir sicher, dass man schon gewisse Dinge erkannt hat, dass man das dann auch tut. Aber ich sehe auch, wenn man das nicht tut, dass es sehr problematisch werden könnte, weil, das ist ja klar, wenn man so eine Saison spielt, es jetzt wirklich keinen Meter weiter nach unten gehen kann, weil das dann wirklich in eine komplette Saison in den Abstiegskampf führt und dann vielleicht auch in die zweite Liga.
Ist vielleicht ein Teil des Problems bei Borussia Mönchengladbach auch die Tradition, das hört sich jetzt vielleicht erstmal seltsam an, weil wir das immer als Positivum anführen, aber man beruft sich ja zurück auf die großen Zeiten in den 70ern, die Fohlenelf und so weiter. Es gibt kein Wortspiel, was nicht gemacht wurde und irgendwie im Stadion verankert wurde. Grüße an die dafür zuständige Agentur. Ich kenne einen, der dort arbeitet. Da habt ihr ganze Arbeit geleistet. Da hängen mehrere Tribünengespräche an der Wand. Aber da geht es ja eben auch viel darum, um welche Art des Fußballs man damals gespielt hat. Und mein Eindruck ist, man hat jetzt mehrfach versucht, diese Zeit wieder aufleben zu lassen. Vielleicht sind das ja aber gar nicht mehr die Dinge, die Profile, die Spieler haben müssen, damit man im aktuellen Fußball Erfolg hat. Wenn ich mir den Erfolg von Leverkusen angucke, das ist das Extrembeispiel, da beruht da auch sehr viel auf Physis. Also schau dir mal an, wie die direkte Duelle auf dem Spielfeld führen. Das sind jetzt nicht irgendwie nur jetzt sage ich schon wieder Julian Weigel, ich will nicht sagen, dass er allein dafür verantwortlich ist, aber stellvertretend für etwas, was man sich immer wünscht, einen tollen Ballbesitzfußball. Wir wollen wieder mit jungen Spielern, so wie damals in den 70ern spielen, aber ganz so funktioniert es, glaube ich, heute auch nicht mehr.
Ja, der Fohlenfußball war ja auch jetzt nicht mal nur Ballbesitzfußball, das war ja auch sehr wilder Umschaltfußball und da ging es ja auch also sehr, sehr schnell davon. Das war jetzt ja nicht, sage ich mal, Barcelona unter Pep Guardiola, sondern im Gegenteil auch wirklich echt mit Gewalt nach vorne und auch aus einer stabilen Defensive dann heraus in den erfolgreichen Jahren. Es war ja dann immer so, dass, also es dann erst fluppte mit dem ersten Meistertitel, als auch mal noch zwei Verteidiger gekauft wurden und dann hat es geklappt. Ja, aber du hast jetzt, also wenn man über Leverkusen spricht, muss man ja auch über Granit Xhaka sprechen und wissen alle, wo der früher war und wie es da in Gladbach ausgesehen hat. Also ist das ja schon ein Profil, wo man sagen kann, okay, vielleicht fehlt auch ein Granit Xhaka. Den wird man in der Form nicht bekommen, aber vielleicht läuft er in, weiß ich nicht, jüngeren Jahren woanders rum und man kann sich das anschauen. Also das würde dem Verein sicherlich weiterhelfen. Und diese Fohlenphilosophie, Das war ja auch, neben dem Prozess ist ja der Verweis auf die junge Mannschaft auf dem Index gelandet in dieser Saison, weil ja, sie im Schnitt schon relativ jung ist, aber sie ist vor allen Dingen nicht mehr alt. Also sie war ja mit Spielern wie Lars Stindl, Jan Sommer, auch Jonas Hofmann, der ein Ü30-Spieler war, in die Jahre gekommen. Die sind alle weg und man hat jetzt zwar auch die höchste Einsatzquote von Spielern unter 21 oder U21-Spielern, aber das ist ja nur punktuell der Fall. Und das sind ja auch jeweils wirklich große Talente. Ich meine, Luca Netz ist im Jahrgang 2003 der Silbermedaillengewinner bei der Fritz-Walter-Medaille hinter Florian Würz. Die werden ja nicht irgendwie vergeben. Das sind ja Leute, mit denen man arbeiten kann, die jetzt auch wie Joe Skelly schon fast 100 Pflichtspiele für Gladbach haben. Also das sind ja keine völligen Novizen. Und der Größte, der zum Einsatz kam regelmäßig in dieser Saison, ist der große Gewinner. Das ist Rocco Reitz. Also es kann ja auch erfrischend sein. Deswegen finde ich jetzt nicht, dass man unbedingt sagen muss, okay, wir lassen das jetzt komplett außer Acht. Im Gegenteil, finde ich eher, dass man sogar noch mehr mit Leben füllen könnte, weil auch das ja nichts ist, was da draußen irgendein Fan kritisiert, wenn junge Spieler zum Einsatz kommen. Als wir letztes Mal gesprochen haben, ging es ums Startelfdebüt von Fabio Chiarodia. Der hat seitdem kaum noch gespielt und ich glaube keine Minute in diesem Jahr. Und jeder fragt sich ja, wo ist er denn hin? So, ne? Warum füllt der nicht mal ein paar Minuten, die dann zum Beispiel Max Wöber auch gefehlt hat sogar, der ja Linksfuß hinten in der Abwehr ist. Also es ist ja gar nicht mal so, dass man zu sehr auf diese Philosophie setzt. Ich glaube sogar eher, dann mach es sogar halt noch konsequenter und die Leute werden mehr Geduld haben, als wenn wir über Spieler wie Neuhaus, Weigel, Elvedi und so weiter reden, die nicht das bringen, was von ihnen erwartet wird.
Ja, interessanter Punkt. Da haben wir ja auch das letzte Mal drüber gesprochen, über Streichsbier, der extra dafür geholt wurde, als fester, bleibender Co-Trainer, egal wie das Trainerteam ansonsten aussieht, der ja dieses Sondertraining immer macht. Mittwochnachmittag, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, eben. Heute wieder.
Ah, siehst du, heute. Kann man wieder gucken, wer da mit dabei ist. Ja, ist ein interessanter Punkt. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, so Vereine sind auch aus gutem Grund jetzt nicht die fluiden Startups, selbst wenn sie sich als Startups bezeichnen wollen, wo eben sehr schnell sich Strukturen verändern, wo man mit irgendwelchen agilen Prozessen oder so sehr schnell entscheidet, sondern, und das ist ja auch nicht, das muss man jetzt nicht kritisieren, es geht alles ein bisschen langsamer. Man hat ja auch eine Verantwortung. Ich meine, die Einnahmen, 160 Millionen, sowas um Dreh rum, hat die Borussia. Das ist jetzt auch nichts, wo man jetzt mal eben so ganz schnell alle Dinge umwerfen sollte von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig wird es aber ja oft von oben vorgelebt, wie ein Verein sich entwickelt, im Sportlichen und eben auch bei solchen Fragen. Und das war eben auch Teil der Kritik, die auf Seitenwahl damals geäußert wurde und die ich auch von Gladbach-Fans jetzt schon häufiger gehört habe, dass die Geschäftsführung mit Schippers, mit Aretz, mit eben dann Roland Wirkus im sportlichen Bereich, dass sie jetzt nicht für jugendlichen Esprit stehen. Und ich will ihnen jetzt eigentlich nicht ihr Alter vorwerfen, ich will hier keinen Ageism betreiben, aber von der Haltung, wie Gladbach ist, wir hatten vorhin, habe ich das Wort gemütlich verwendet und du hast mir nicht wirklich widersprochen, ist das vielleicht auch noch ein Aspekt, auf den man noch mehr den Scheinwerfer drehen sollte, was dann auch eine Formulierung ist, die jedes Alter versteht, dass vielleicht auch da von den führenden Positionen zu wenig Aufbruchsstimmung, zu wenig Innovationswille besteht.
Ja, es könnten ja zumindest von diesen Leuten auch Leute installiert werden, die das verkörpern, die vor allen Dingen auch von extern kommen, die nicht diesen berühmten Stallgeruch haben.
Der wenigstens bei einer Fohlenelf mal passt, um das mal kurz
gesagt zu haben. Ja, genau, tatsächlich. Ja, ja, gut, aber der muss natürlich manchmal dann auch der Stall irgendwie ein bisschen noch, ne, der kann ja nicht einfach vor sich hinleben. Also ich will auch gar nicht sagen, da müssen dann, ne, Person A, B, C, die müssen weg und so, das finde ich ist immer schwierig, auf der Ebene zu diskutieren. Was aber Borussia definitiv fehlt, ist Expertise, die von außen kommt, die wirklich diesen anderen Blick auf die Dinge hat, die nicht schon wirklich seit den 90er Jahren zum Teil im Verein ist und die vielleicht auch weder mit schlechten Zeiten davor noch mit den guten 10, die es gab, zu tun hat, sondern einfach da so strategisch was reinbringt, was bislang nicht da ist. Nils Schmadtke ist ja installiert als Sportdirektor. Das war auch ein Thema jetzt in den vergangenen Wochen, weil so richtig auch für uns medial nicht greifbar ist, was er macht, wie er agiert.
Und sollte er nicht eigentlich Wirkus auch in der Kommunikation nach außen entlasten?
Ja, das tun sie, also sie wechseln sich zumindest dann in der Mixzone ab und stehen auch für Gespräche medial zur Verfügung. Aber da ist auch so unklar, wie viel macht er jetzt wirklich bei der Kaderplanung, wie viel soll er machen, wie viel will er machen. Das ist alles noch etwas nebulös irgendwie. Das ist auch ganz wichtig, nachdem man sich ja jetzt dazu bekannt hat, dass das weitergehen soll. Das ist das, was der Verein gesagt hat, dass da nicht angedacht ist, dass auch Nils Schmadtke nach einem Jahr wieder geht, dass auch dieses Profil geschärft wird. Nun war er auch in der Gladbach-Jugend, man kannte sich schon, er war mal Scout in Gladbach, aber okay, er kam immerhin dann vom VfL Wolfsburg und hat da die letzten Jahre gearbeitet, aber davon täte dem Verein sicherlich noch mehr gut, auch im Jugendbereich. Ist der neue Nachwuchsdirektor, als Roland Wirkus dann Sportchef wurde, ist der vorherige Internatsleiter, der auch seit Ewigkeiten schon da ist. Jetzt hat man einen Kaderplaner für die U19 und U23 geholt, Sven Demand, der war früher Jugendtrainer und U23-Trainer, ist um die 60, ne? Also auch kein Ageism, aber ist natürlich jetzt auch nicht das... sprüht nicht vor Innovation.
So, ja, da will man eigentlich die Foninho-Diskussion nicht führen, weil man Angst hat, dass man das hört, was man auch auf dem Land hört, wenn man mit irgendwelchen Dorftrainern spricht.
Und da, glaube ich, könnte der Verein schon mindestens mal Akzente gebrauchen, die in diese Richtung gehen, die so etwas mehr frische Esprit und eben Expertise von außen verkörpern.
Und wird das passieren, Yannick? In einem Zeitraum, würde jetzt mal sagen, diesen Sommer?
Mein Eindruck ist nicht, dass sich viel wandeln wird in der Hinsicht. Kann natürlich eines Besseren belehrt werden. Mal schauen. So fokussierte sich dann schon alles auf den Kader. Auch da kann man natürlich in viele Richtungen agieren. Wenn man viel machen muss, kann man auch viel falsch machen. Kann viel richtig machen. Man ist ein bisschen dazu verdammt, auch viel richtig zu machen. Dann hängt es auch wieder vom Geld ab. Das ist ja, über Manu Kone haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das wollte ich aber auch noch anmerken, dass Gladbach ja wirklich seit Jahren jetzt daran scheitert, auch einmal so einen richtig fetten Transfergewinn einzufahren. Ja, man hat dann Jordan Bayer für 15 Millionen in die Premier League verkauft. Man hat einen Embolo für 12 verkauft. Man hat aber natürlich auch diese ganzen ablösefreien Abgänge. Aber jetzt ist bei Manu Kone aktuell verletzt. Ja, eher die Frage gewesen, zuletzt sinkt sein Marktwert, wenn er spielt oder wenn er nicht spielt. Da ist er wirklich total eingebrochen, wo man jetzt schon froh sein muss, wenn eine 2 vorne steht bei der Ablösesumme und man sich nicht auf andere Sachen einlassen muss. Also ich sehe da nicht, dass man irgendwie mehr als 30 Millionen erzielt. Und es sind ja dann auch schon wieder so Einbußen, ne? Also dann ist schon wieder ein Christian Jakic weg und noch ein Christian Jakic, der Mannschaft gut täte. Deswegen, also ich will also auf gar keinen Fall großen Optimismus versprühen. Ich bin gespannt, wie man das zu lösen gedenkt. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, man ist auf jeden Fall nach dieser Saison dazu verdammt, dass es funktioniert. Weil sonst führen wir nächstes Jahr wirklich, da bin ich mir dann ganz sicher, andere Diskussionen.
Also aktuell liegt die Borussia punktgleich mit Werder Bremen. Und ich würde die These in den Raum stellen, die Probleme und vielleicht aber auch Stärken, die man hat, sind sehr ähnliche, nämlich man schwimmt in der eigenen Suppe. Man kocht immer mit denselben Zutaten und wenn jemand von außen reinkommt, dann war er aber im Jugendbereich schon mal bei Gladbach. Also ist eigentlich der verlorene Sohn, der zurückkehrt. Und das kann man auch als Stärke sehen. Also beim Team wie Heidenheim werden wir genau sowas immer als Stärke heranführen oder bei Freiburg. Es kann aber halt auch dazu führen, dass man mehr vom Immergleichen macht. Und das ist mein Eindruck bei der Borussia aktuell. Und dann sehe ich eher eine Entwicklung wie bei Werder, ehrlich gesagt, vor uns. Also sprich, wir werden auch, dann müssten wir auch nächstes Jahr über Abstiegskampf sprechen.
Das ist interessant, weil die beiden ja jeweils immer der andere sein wollten in den vergangenen 15 Jahren. Also als Gladbach Ende der Nullerjahre noch im Abstiegskampf war, wieder aufgestiegen war, wollte man Werder Bremen sein. Dann wurde man Werder Bremen. Werder Bremen wurde dann das, was Gladbach vorher war. Jetzt, da hat man sich wieder an Gladbach orientiert. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das noch so existiert, weil irgendwie, du hast ja gesagt, wenn man da so punktgleich im Mittelfeld mit Tendenz nach unten herumkrebst, ist es wahrscheinlich nicht der Antrieb, sich vom anderen so viel anzuschauen. Ja, aber Werder Bremen ist ja allein schon jetzt im Endspurt dieser Saison ein mahnendes Beispiel, wie es da vor 3 Jahren runterging. Stichwort vergessen, noch ein Spiel zu gewinnen. Angenommen, Gladbach holt jetzt noch nur 1-2 Unentschieden, dann droht auf jeden Fall das Werder-Schicksal.
Vielleicht liegt es an der Raute. Vielleicht muss man das.
Nein, Buchstaben auf Raute.
Ja, es muss, weißt du, ich bin dann der Typ, der von außen reinkommt und der dann neue Strukturen reinbringt und meine allererste und einzige Idee ist zu sagen, neues Logo. Und dann hassen mich alle und dann sage ich, Mensch, hier kann man ja gar nichts Innovatives ja. machen, warum seid
und
ihr
Und dann wird so? doch wieder nur das mit den Fädchen gemacht.
Dann wird doch, ja, und in dem Fall wäre es aber richtig. Also in dem Fall wäre es da mal korrekt.
Ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt unbefriedigt bist von dem Ganzen. Wir haben damals auch wirklich, haben wir nachgeguckt, Gladbach hatte 14 Punkte aus 8 Spielen geholt, als wir gesprochen haben, und hatte 2 Pokalrunden gewonnen. Man hat in den 21 Spielen drumherum hat man nur 17 Punkte geholt. Also wir haben wirklich auch auf dem Peak gesprochen und jetzt eher auf dem Low. Aber ja, die große Frage, die sich stellt, ist halt, ob es noch einen tieferen Tiefpunkt gibt.
Ja gut, ich meine, das sind ja dann so, eine Sinuskurve kann ja auch leicht abfallend sein. Ich weiß nicht, ob sie dann heißt, sie wahrscheinlich nicht mehr Sinuskurve, können wir alle...
Ja, aber so sieht es ein bisschen aus, ne? Ja, genau. so wird die Kurve schon zeichnen, ja.
Und das ist mein Eindruck, den ich bei Gladbach habe. Es ist ernüchternd, ich glaube aber, dass wir... näher dran sind an der Realität als beim letzten Mal, auch wenn wir da ja nicht so positiv waren, wie man vielleicht im Nachhinein denkt. Wir beide haben nochmal reingehört und waren, glaube ich, erleichtert, dass wir da auch schon viele Punkte angesprochen haben, die dann später dann doch zum Tragen gekommen sind. Ich weiß nur immer nicht, wie ich mit solchen Befunden umgehen soll, weil es gibt einige Vereine, bei denen das so ist. Ehrlicherweise und genau Gegenbeispiel, Borussia Dortmund ist gerade auf dem Peak, den wir bei Gladbach damals nach dem Wolfsburg-Spiel hatten. Also wenn wir vor 3 Wochen über Dortmund gesprochen hätten, wäre es noch viel kritischer gewesen. Jetzt haben sie gerade in Gladbach gewonnen, haben jetzt gerade Atletico ausgeschaltet, ziehen ins Halbfinale ein. Jetzt ist man da verleitet, wieder zu positiv dann, glaube ich, über den BVB zu sprechen. Und ich weiß als Berichterstattender immer nicht so ganz, wie man damit umgehen soll, weil es ist ja richtig, Dinge korrekt zu benennen. Dinge, die gut sind, sollten so benannt werden. Dinge, die schlecht sind, sollten so benannt werden. Gleichzeitig hat man aber auch immer ein Gefühl für langfristige Tendenzen. Und dieses Gefühl bei Gladbach ist bei allen Berichterstattenden, die ich kenne, Grüße an Peter Arendt, Stefan Hermanns, an dich, an viele andere, natürlich auch Borussia Explained und so weiter, Da ist das Gefühl kein gutes. Und zwar schon länger eigentlich, schon über die letzten Jahre hinweg. Und ich kann mich von diesem Gefühl nicht lösen. Also das ist eigentlich auch so meine Grundtendenz, dass ich immer noch mit der Haltung an Gladbach herangehe, na, sie werden schon wieder versauen. Und das ist nämlich auch der Grund, warum dann, weil wir beide, glaube ich, auch dieses Gefühl haben, warum wir ja dann doch gar nicht so positiv waren im letzten Schwerpunkt, weil man schon oft genug gesehen hat, na, das wird dann doch nicht nachhaltig sein, der Erfolg.
Ja, aber genau die Kurven, die du angesprochen hast, die Sinuskurven, also die Trendlinie geht ja einfach nach unten. Du kannst es dir ja anhand der Endplatzierung, Punktzahlen anschauen. Es wird jetzt wahrscheinlich die 4. in Folge mit weniger Punkten. Das hat man genau einmal gehabt. Da ist man 4 Jahre nach dem Pokalsieg 95 abgestiegen zum ersten Mal. Und so ein Gefühl haben ja auch viele, die schon länger dabei sind, dass jetzt gerade so 1998 ist in Gladbach. Ja, also natürlich, wenn man es ganz groß angehen würde, dann würde man wirklich from scratch alles planen und einmal komplett neu anfangen. Aber die Möglichkeiten gibt es natürlich nicht, einfach mal zu sagen, wir löschen jetzt alles, was war in den vergangenen 4 Jahren, weil ja auch diese 4 Jahre komplett mit das verursachen, was die Basis jetzt gerade ist. Und dass sie nicht gut ist, ist klar. Und es wird dann schon auf die Quote ankommen bei den Entscheidungen, die im Sommer getroffen werden. Die muss einfach sehr gut sein. Ja, und wenn sie das nicht ist, wissen wir alle, was passieren wird.
Aber ich möchte auf einer positiven Note enden. Ich glaube, wenn die Borussia sich entscheiden würde, wir holen uns Kompetenz von außen rein, wir holen uns jemand rein, der vielleicht ein bisschen anders auf den Fußball blickt, man würde sehr schnell Kandidaten finden, denn die Infrastruktur, die Lage, das Fanumfeld, auch das finanzielle Umfeld, also natürlich ist man nicht reich, aber man hat sehr viel Geld. Ich glaube, das ist alles noch da und da habe ich jetzt wenig Negatives gehört. Ich glaube, die Borussia könnte hochinteressant sein für viele interessante Menschen im Profifußball Und vielleicht dringt man sich ja dann doch durch, da mal ein, zwei Leute mit reinzuholen und die mal drauf gucken zu lassen auf alle, Achtung, Prozesse und mal die Frage zu stellen, sollen wir hier nicht noch was
verändern? Ja, man müsste ja auch, man muss ja keinen Roland Wirkus vom Hof jagen. Man kann ja die Stärken, die er hat, dann auch zielgerichtet einsetzen und sagen, okay, er ist dann eher vielleicht ein technischer Direktor und irgendwie ein anderer Sportvorstand kommt und irgendwie das Ganze wird nochmal personell anders aufgestellt und dieser Sportvorstand kommt dann von extern und Roland Wirkus überwacht mehr so die gesamtheitliche Linie des Vereins. Also es gäbe ja Möglichkeiten, ja, sicherlich. Auch gar nicht mal, dass man jetzt die berühmte Tabula Rasa machen müsste. Ich sehe gerade keine Indizien, dass das gemacht wird. Deswegen.
Ich wollte doch auf einer positiven Note enden,
Jan. Ach so, ich habe einen konstruktiven Vorschlag gemacht, wie man es lösen könnte.
Ja, das hast du gesagt, ich sehe, aber das machen sie nicht.
Ach so, ja, aber ich lass mich ja überraschen. Also,
okay.
Ja.
Gut, Yannick, wir lagen ja schon mal leicht daneben mit unserer Einschätzung.
Ja.
Aber umso mehr danke ich dir, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Es war total interessant und ich glaube, man muss sogar diese beiden Schwerpunktsendungen gemeinsam hören, weil dann kriegt man wirklich ein rundes Bild dieser Saison. Es wird aber trotzdem noch ein Royal geben, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Sorge. Yannick Sorgatz von der Rheinischen Post, man kann dich natürlich auch hören im Fohlenfutter-Podcast, sei auch sehr empfohlen an dieser Stelle. Danke dir, Yannick, dass du mal wieder hier mit dabei warst.
Sehr gerne. Bin gespannt, in welcher Gesamtgemengelage beim nächsten Mal.
Ja, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt auch. Und erst als ich den Vergleich zu Bremen gemacht hatte, wurde mir klar, ach stimmt, du bist natürlich bei Bremen auch sehr gut drin, weil, naja, das hat dann mit deiner beruflichen Biografie zu tun. Ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit und für euren Support, denn Sendungen wie diese sind nur durch euch möglich. In dieser Folge danke ich André, Jolo, Kri, Ines, Kro, Matti Tortuschka, Martin, Wohles und Jan Vollbracht. Sie alle unterstützen uns. Herzlichen Dank dafür. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man den Rasenfunk unterstützen kann. Geht bequem per PayPal und so weiter und so fort. Ihr könnt uns auch über Merchkauf unterstützen, kiosk.rasenfunk.de und indem ihr uns weiterempfehlt. Bitte sagt an, dass es den Rasenfunk gibt. Teilt diese Folge und dann bis bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Hier, nimm doch bitte noch das Altglas mit.